2050. Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2050, dem Future Podcast. Wir reden heute über die Zukunft des Reisens und im Speziellen über den Outdoor-Sport. Mein Gast heute ist der Bergsteiger und Co-Autor des Buches Natürlich mit den Öffis, Michael Fitztum. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Michael, wer bist du und was machst du?
Ich bin Michael Fitztum. Ich bin schon jenseits der 50 und wohne in München und gehe seit ungefähr 30 Jahren in die Berge. Davon die letzten 15 Jahre ohne Auto und habe dieses Projekt, ohne Automobil zu sein, in den letzten Jahren einfach immer weiter verfolgt.
Jetzt kommt erstmal die Frage natürlich, was zieht dich in die Berge? Das ist natürlich für jemanden, der in München wohnt, vielleicht eine etwas blöde Frage, aber manchmal hat man das ja so, dass man irgendwo wohnt und, sag ich mal, die ganzen Aktivitäten, die Attraktionen, die man ringsum hat, die nimmt man gar nicht so wahr. Die Touristen fahren natürlich alle dahin. Was zieht dich in die Berge genau? Was war der Trigger, dass du sagst, ich muss da rauf auf die Dinger?
Naja, wenn man in München wohnt, wird einem das schon von frühen Kindheitsbeinen an ein bisschen nahegebracht. Also mit den Eltern bin ich natürlich früher immer wandern gegangen und habe meine eigene Bergsteigerei so mit Mitte 20 eigentlich begonnen. Also die Berge sind natürlich hier zum Greifen nah. Manchmal bei Föhn sieht es wirklich so aus, wie wenn sie an der Stadtgrenze stehen würden. Also man wird förmlich hinausgezogen. Es ist eine sehr schöne Gegend rund um München. Entsprechend überlaufen auch. Und was man in den Bergen sucht, ist sehr individuell. Bei mir ist es natürlich diese Rauheit der Natur, dieses Eintauchen in eine ganz archaische Landschaft, das auf sich alleine gestellt sein, das Reduzierens vor allen Dingen, sich selbst reduzieren, die Gedanken reduzieren, sein Gepäck reduzieren, also in eine Welt eintauchen, die uns eigentlich so im Alltag überhaupt nicht mehr begegnet. Also es ist hier bei uns alles durchstrukturiert, es ist alles geplant, alles geregelt. Also wir kommen kaum noch in Gegenden, wenn wir jetzt nicht ganz weit reisen, wo wir sozusagen mal ab und zu wieder ganz auf uns selbst gestellt sind. Und das macht den großen Reiz aus, glaube ich.
Ja, was für Touren machst du denn, wenn du in die Berge gehst? Kannst du uns da mal vielleicht so ein paar Berge, die man kennt, nennen oder ein paar Touren beschreiben?
Also ich würde mich selber als ziemlich einen Allrounder bezeichnen. Die meisten fangen ja an mit klassischen Wanderungen. Also ich gehe von einfachen Bergwanderungen über anspruchsvolle Hikes bis zu Hochtouren im Sommer und im Winter gleichermaßen. Also mein Höhenspektrum reicht sozusagen von 1000 Meter bis 4000 Meter. Da bewege ich mich, da fühle ich mich ganz wohl. Ich nutze auch natürlich das Mountainbike recht gerne. Also alles, eigentlich alles, was Räder hat, nur keinen Verbrennungsmotor, könnte man sagen, ist so meine Welt, mit der ich mich dann fortbewege. Und manchmal kombiniere ich das auch. Also es gibt ganz schöne Möglichkeiten, so sich dem Berg zu nähern, mit dem Fahrrad erstmal, dann das Fahrrad stehen zu lassen, zu Fuß weiterzugehen und dadurch da ganz tief reinzutauchen.
Wie ist denn das entstanden, dass du gesagt hast, okay, alles, was einen Verbrennermotor hat, das lasse ich jetzt mal in der Garage oder ganz weg? Wie kam das dazu, dass du gesagt hast, ich versuche das jetzt mal mit dem ÖPNV auf dem Berg?
Also ich bin schon immer ganz gern Zug gefahren. Also ich habe eigentlich mein ganzes Leben schon irgendwie eine Leidenschaft zur Eisenbahn irgendwie. Das hat als Kind angefangen mit der Modelleisenbahn vielleicht. Und ich habe sehr viel gezeichnet früher, also Lokomotiven in allen Formen. Also es war mir immer recht vertraut, so dass es einfach auch eine andere Form der Mobilität gibt. Ich habe aber auch lange ein Auto immer gehabt, habe das auch benutzt, aber bin auch parallel immer gerne Zug gefahren. Und es braucht aber immer so einen Impact von außen, um so eine größere Veränderung herbeizuführen. Die war bei mir 2008, als ich einen beruflichen Neuorientierung hatte und im Zuge dessen meinen Geschäftswagen abgeschafft habe, den ich sonst immer jahrelang sozusagen gerne benutzt habe. Und das hat für mich dann in der Neuorientierung überhaupt keine Priorität mehr gehabt. Und das war das Letzte, was ich mir sozusagen erstmal hätte neu anschaffen wollen. Und daraus ist dann ein Experiment geworden, zu schauen, komme ich jetzt komplett ohne aus, kann ich als Bergsteiger weiter anspruchsvolle Touren gehen, komme ich in hintere Täler rein, bin ich in meiner Mobilität vielleicht eingeschränkt, und so habe ich angefangen. Und dann ist das Experiment sozusagen immer weitergelaufen, läuft bis heute.
Ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, als Bergsteiger hast du ja einen Haufen Equipment dabei, ne? Also ich stelle mir das immer vor, riesen Rucksack, Seile, dicke Schuhe, ja. Helm vielleicht und alles Mögliche. Ist das nicht ein bisschen unkommod so in der Straßenbahn oder im Bus?
Ja, das Lustige ist, dass man, wenn man das öfter macht, sein Gepäck immer weiter optimiert. Also mir fällt auf, dass wenn ich mal doch mal in einem Auto mitfahre oder in einer Fahrgemeinschaft dabei bin, dass ich selbst anfange, mehr mitzunehmen. Also ich habe dann immer noch irgendwas zum Umziehen dabei, vielleicht eine zweite Tasche, weil es ja egal ist. Ich kann es ja einfach reinräumen ins Auto. Wenn ich diese Option nicht habe, dann gehe ich eigentlich so aus der Haustür raus, wie ich auch auf den Berg gehe. Das heißt, ich habe meine wesentlichen Klamotten an. Ich habe im Sommer auch meine Wanderschuhe an oder meine Hikingschuhe. Und im Winter gehe ich mit Skistiefeln aus dem Haus. Also mit Tourenskistiefeln, die wunderbar zum Gehen sind. Das kann man nicht vergleichen mit normalen Skistiefeln, sondern das sind Schuhe, die so einen Gehmodus haben, wo man umschalten kann. Also das heißt, mit denen kann ich eigentlich fast laufen wie mit Wanderstiefeln. Und dann wird das alles ganz leicht auf einmal.
Oh, da gehst du durch München mit den Touren.
Richtig, genau. Und, genau, ja. Das ist ziemlich cool eigentlich, ja. Weil man hört dann morgens mal so ein Klack-Klack auf dem Asphalt, wenn man rausgeht. Und manche Leute schauen ja noch an, wenn man, na klar, bei mir hält die Trambahn vorm Haus. Ich fahre wirklich mit der Trambahn zum Hauptbahnhof, habe alles dabei. Also ich habe meinen Rucksack dabei, meine Ski in der Hand, meine Stöcke sind an den Skiern befestigt und ich habe meine Skistiefel an. Und das fühlt sich wirklich sehr leicht an, weil ich eigentlich schon fertig gepackt bin. Ich muss mich nicht mehr am Ausgangsort umziehen und man gewöhnt sich auch an diesen Zustand. Also ich kann es mir überhaupt nicht mehr anders vorstellen. Also so ein lästiges Umgeziehe, dann in kalte Schuhe rein erstmal, das kenne ich gar nicht mehr so. Und ich habe mir das bin ich mal in die Schweiz gefahren, in Zürich, bin ich umgestiegen am Hauptbahnhof. Und da liefen damals schon, das mag jetzt 15 Jahre her sein, da liefen hunderte Leute mit Skistiefeln und Skiern rum. Also in Zürich hast du fast den Eindruck, die Seilbahn würde gleich am Bahnhof losgehen. So viele Leute sind da mit Ski-Equipment rumgelaufen. Und das habe ich mir damals so ein bisschen abgeschaut. Und ja, als ich jetzt hier in München gestartet habe, war ich schon oft der Einzige, der so rumgelaufen ist. Inzwischen freue ich mich immer, wenn ich am Bahnsteig dann doch mehr Leute sehe, die mit Skistiefeln schon in den Zug einsteigen, weil das zeigt eigentlich, dass es mehr Leute mitkriegen und auch inzwischen mehr Leute machen. Also es ist alles wie bei vielen anderen Dingen eine Kopfsache. Also man muss sich im Kopf ein bisschen, sagen wir mal, umprogrammieren, man muss versuchen, von manchen Sachen loszulassen und dann werden die neuen Dinge, die erst als Riesenherausforderung wirken, auf einmal ganz leicht.
Das hört sich natürlich auch spannend an. Ich stelle mir das gerade vor, du stehst da am Bahnhof, na, vielleicht sind auch zwei, drei andere zwischen den Hunderten von Leuten mit Skiklamotten und dann hast du ja eigentlich schon immer ein Gesprächsthema, oder? Ich meine, du wirst auch sicherlich angesprochen dann auch.
Wenn du mit also von Leuten direkt, also manchmal fragen mich Leute natürlich, wenn sie mich in der Tram oder in der S-Bahn sehen, wo ich hinfahre oder was ich jetzt mache. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du unter der Woche mal unterwegs bist. Also ich habe die Freiheit auch, mir unter der Woche mal einen Tag freizunehmen. Dann landest du wirklich im Berufsverkehr. Und das ist natürlich schon ein bisschen, sind sehr skurrile Situationen manchmal, weil die Leute halt, du weißt, alle fahren ins Büro, manche Leute schauen sehr grimmig morgens und du weißt selber von dir, dass du dann mit deinen Skiern jetzt in eine wunderbare Gegend startest. Also da wird man manchmal schon angesprochen, wo es heute hingeht. Am Wochenende ist es lustigerweise wieder ein bisschen anders. Da ist um die Uhrzeit relativ wenig los in den Öffis, wenn man jetzt zum Bahnhof hinfährt, aber man trifft dann auf Leute, die gerade aus dem Club kommen. Also treffen sich ganz unterschiedlich die Leute.
Nicht, dass ihr da noch einen Trend setzt für die Clubgänger, dass sie dann alle mit Skischuhen dann auf einmal im Club auftauchen.
Also es ist echt lustig. Es gibt so Punkte dann am Bahnhof, wo sich dann alle möglichen Leute treffen. Also Leute, die in der Früh in die Berge starten, also im Sommer sowieso noch viel mehr. Und im Winter sind da auch viele Skifahrer jetzt inzwischen dabei, die jetzt mit den Zügen ins Skigebiet fahren. Die treffen dann auf die Nachtschwärmer. Und das ist, die treffen sich dann oft auch am Kaffeestand oder sowas oder wo man sich dann was holt. Ist irgendwie eine coole Kombination. Also das erlebt man einfach nicht, wenn du mit dem Auto einfach losfährst. Du erlebst diese ganzen vielen Situationen nicht. Du hockst dich rein, starrst stundenlang auf die Straße und kommst dann irgendwann an deinem Ausgangspunkt an. Also ich habe festgestellt, dass mir diese ganzen Situationen, die ich da, auch die ganzen Begegnungen, Bekanntschaften, die ich schon gemacht habe, fehlen würden, wenn ich mich vollkommen abkapsle und dann in meinem eigenen Blechgewand sozusagen mich dann nur in die Berge begebe.
Ja, vor allen Dingen ist man ja dann auch ein bisschen erledigt schon. Ne? Dann fährt man, hat man vermutlich auch noch Stau da unten, dann dauert das ewig, bis man da ist, dann kann man schlecht planen vielleicht. Dann ist man also vielleicht auf einen Parkplatz angewiesen, der in der Nähe ist, oder?
Ja, ich kriege immer die Gegenrechnung von aufgemacht, wenn ich Kommentare bekomme. Es wird immer die reine Fahrzeit nur gerechnet. Also die Leute geben in Google ein, von ihrer Haustür bis zum Wanderparkplatz, spuckt ihnen Google halt irgendeine Zeit aus, bei idealen Straßenverhältnissen, es darf nichts dazwischen kommen. Und dann gegenübergesetzt wird eine Fahrzeit mit Öffis, wo dann noch Umsteigen dabei ist, was immer länger dauert. Aber diese Rechnung ist nicht ganz fair, weil die Zeit, die man zusammen verbringt, ist ein ganz essentieller Teil unseres Tourenerlebnisses. Und das versuche ich in meinen Posts oder in meinen Geschichten, die ich erzähle und in meinen Bildern auch den Leuten nahezubringen. Also es geht nicht um die reine Tour, die ich erst ab dem Wanderparkplatz starte, sondern bei uns fängt das Abenteuer sozusagen an der Haustür an. Und wir treffen uns dann, wir steigen zusammen in den Zug ein, wir sitzen uns lustigerweise ja oft gegenüber. Das ist so ein kleines Detail, was aber entscheidend ist für die Kommunikation. Im Zug, kennst du es, wenn du im Zug fährst und hast einen Tisch dazwischen, es gibt ja so schöne Abteile, wo man viele solche Möglichkeiten hat, sich gegenüber zu sitzen. Da entstehen Gespräche, da entsteht Kommunikation. Wenn ich hintereinander sitze, wenn ich stundenlang in einem Auto hintereinander sitze, reden vielleicht die hinten sitzen, mal was miteinander und die vorne. Aber man ist voneinander getrennt. Und das schafft ein ganz anderes Erlebnis. Und die vermeintlich längere Fahrzeit, die immer mal daraus resultiert, dass man einfach mal umsteigen muss oder auch eine Zugverbindung vielleicht doch mal länger ist, das ist überhaupt nicht mehr relevant. Also die Zeit vergeht wie im Flug, weil wir das ja natürlich nutzen. Wir frühstücken miteinander, wir besprechen die Tour nochmal im Detail durch, wir checken manche Sachen ab, wir machen auch mal gar nichts, wir schauen nur aus dem Fenster raus und genießen die Landschaft, weil der Zug schlängelt sich halt oft einfach auch durch wirklich schöne Gegenden durch. Also das heißt, wir haben schon echt viel erlebt, wenn wir erstmal am Wanderparkplatz oder am Parkplatz ankommen. Und dann ist der Kopf schon voll und dann geht es eigentlich aber erst auf Tour.
Ja, also diese soziale Komponente, die darf man nicht unterbewerten bei der ganzen Geschichte.
Nein, gar nicht. Ich finde, das ist ein essentieller Teil der ganzen Sache, weil in die Berge gehst du ganz selten alleine. Also du hast eigentlich fast immer Kameraden dabei und im Winter ist es auch ein Sicherheitsaspekt, dass man zusammen eine Skitour geht. Wenn man sich jetzt weit ab von Pisten bewegt, also wirklich im freien Gelände. Also das heißt, man ist eigentlich fast nie alleine unterwegs. Und dadurch, dass man eben viel mehr Stunden auch miteinander verbringt am Tag, eben nicht nur auf der tatsächlichen Tour, sondern bei der An- und bei der Abreise, ist es ein viel tieferes Gruppenerlebnis. Und ich komme immer nach Hause und mein Kopf ist voll und ich bin zufrieden irgendwie. Und ja, es setzt sich tiefer, diese Erlebnisse, als wenn ich jetzt nur rein betrachte, dass ich jetzt auf den und den Berg gelaufen bin und die An- und Abreise komplett ausklammere aus meinem Erlebnisspektrum. Und das sieht man halt oft, wenn man jetzt auf den sozialen Medien oft Tourenberichte liest oder sowas, da wird eben nur über die Tour berichtet. Aber einige Stunden des Tages sind ja auch noch dabei für den Weg dorthin und den Weg zurück. Und das sind oft lange Wege. Und was da passiert, das bleibt eigentlich allen immer verborgen. Und ich versuche das eigentlich, diese Zeit auch sichtbar zu machen und den Leuten ein Gefühl dafür zu geben, dass es keine verlorene Zeit ist, sondern dass diese Reisezeit, also wir nennen es eigentlich den Tag dann eine Reise. Das ist kein Ausflug mehr, sondern es ist eine Reise, die wir starten, auch wenn es nur einen Tag dauert. Und das ist einfach ein größeres Empfinden ist, was wir da alle mit uns tragen.
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil oder ein ganz wesentlicher Schlüssel auch, vielleicht auch andere Menschen dazu zu bewegen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Reisen zu gehen, auch zu Destinationen zu fahren, die jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, wo man nicht unbedingt gleich die öffentlichen als erstes Reisemittel so im Kopf hat, dass man sagt, okay, man hat mehr, wie man so schön neudeutsch sagt, Quality Time dabei. Man kann sich unterhalten, man kann was essen, man kann was trinken, man kann neue Leute kennenlernen, man kann sich mit seinen Teamkollegen kann man sich austauschen oder einfach gar nichts tun, entspannen. Man braucht nicht im Stau stehen. Also gibt einen Haufen Vorteile. Von der Umwelt rede ich jetzt gar nicht mal. Was mich aber interessieren würde, wie bereitest du deine Reisen vor? Weil ich meine, es gibt ein paar Touren, die sind dann wahrscheinlich relativ einfach oder ja, relativ geschmeidig zu erreichen. Wenn es jetzt mal was Spezielles sein soll, wenn du sagst, Mensch, hier, da reizt mich jetzt ein ganz spezieller Berg, aber der ist ein bisschen weit weg von der nächsten Bushaltestelle. Wie machst du das dann?
Also, ein ganz großer Reiz besteht eigentlich darin, dass man den Anfangs- und Endpunkt voneinander loslöst. Also, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, legt mir das Auto eigentlich schon die Tour fest, nämlich ich muss zum Ausgangspunkt zurückkommen. Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, dann kann ich mir im Kopf überlegen, wo ist noch eine andere Haltestelle? Und wenn ich das dann in eine Karte übertrage und auf der Karte mal anschaue, wo Haltestellen sind und dann mit meinen entsprechenden Apps schaue, wo es Hinfahrmöglichkeiten, Rückfahrmöglichkeiten gibt, ergibt sich auf einmal ein riesiges Tourenspektrum, das ich sonst gar nicht hätte. Also im Sommer bin ich da noch ein bisschen flexibler, weil auf viele, viele Berge gehen von mehreren Seiten Wanderwege hoch und viele, viele Regionen sind auch von sozusagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut erschlossen. Und man braucht ein bisschen, man muss ein bisschen planen, man muss ein bisschen mehr planen als einfach nur irgendwo hinfahren. Das ist klar, aber dieses Plan macht auch Spaß. Man muss sich da ein bisschen auch, sagen wir mal, rantasten. Also man fängt mit relativ, wenn jetzt jemand sowas noch nie gemacht hat, dann würde ich ihm empfehlen, dass er möglichst umsteigefreie Verbindungen sich sucht. Da gibt es viele, viele Tourenmöglichkeiten, wo man einfach am Bahnhof losgehen kann. Man startet eben ab Bahnhof. Das heißt, man läuft erstmal vielleicht noch ein Stück bis zu dem Parkplatz, wo der Großteil der Leute erstmal ihre Tour beginnt. Aber auf dem Weg dorthin erlebt man auch schon was, weil man geht oft durch ein schönes Dorf, man sieht in dem Dorf ein Wirtshaus oder ein Café. Wenn man jetzt tatsächlich an dem Punkt wieder rauskommen sollte, geht man vielleicht am Abend dort, kehrt man dort ein oder also trinkt dort noch was. Also das heißt, man entdeckt schon mal auf dem Weg dorthin was. Und so muss man sich einfach ein bisschen ranarbeiten. Und dadurch, dass jetzt die Digitalisierung voranschreitet, habe ich eigentlich über wahnsinnig gute Planungstools eigentlich die Möglichkeit, wirklich jede Verbindung rauszukriegen und das dann in eine Wanderkarte zu übertragen und zu gucken, funktioniert jetzt so eine Tour von A nach B? Also wir nennen das dann so eine Tour von A nach B ist eine Safari. Also wir gehen dann auf Safari.
Ja, von A nach B heißt dann, also der Ausgangspunkt ist nicht da, wo man angefangen hat, sondern
Genau,
man macht
genau.
vielleicht so eine Bergüberschreitung, kommt
Genau,
dann, ja?
eine Durchschreitung, eine Überschreitung. Manche Berge kann man überschreiten. Ich kann auch manche Gebiete durchqueren und einfach einen Gipfel mitnehmen. Ich muss aber nicht unbedingt auf den Gipfel gehen. Da gibt es ganz tolle Touren, die wirklich, wenn man sie auf die Karte überträgt, wie mit dem Lineal gezogen sind. Also das heißt, also wenn ich jetzt mir das so ein bisschen vorstelle, fast wie eine gerade Linie, gehe ich da durch, von meinem Ausgangs bis zu meinem Endpunkt. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn ich den gleichen Weg rauf wie runter gehe.
Ja.
Und das ist im Sommer bei Wanderungen schon für viele Leute, die es zum ersten Mal machen, ein totales Aha-Erlebnis. Und im Winter ist es noch mal eindrücklicher, weil ich natürlich im Winter noch mal viele andere Faktoren betrachten muss, also die Lawinensituation. Ich muss gucken, kann ich den Berg von auf der anderen Seite, gibt es eine Abfahrtsmöglichkeit überhaupt? Aber das macht die Sache einfach auch spannend. Und ja, man muss sich da ein bisschen ranarbeiten. Und wenn man gute Erfahrungen damit gemacht hat und sich im Kopf auch löst von dieser Unsicherheit, hoffentlich komme ich wieder zurück nach Hause. Das ist ja für viele Leute auch dieses, das ist eben auch wieder eine Kopfsache. Hoffentlich komme ich am Ende meiner Tour möglichst gut nach Hause. Wenn ich mich davon gelöst habe und festgestellt habe, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich kann eine Wartezeit am Ende auch in einem Gasthaus überbrücken oder in einem Café oder mir passiert dort nichts, wenn ich mal eine halbe Stunde warten muss, bis mein Zug oder mein Bus fährt. Dann werde ich auf der nächsten Tour schon sicherer. Dann plane ich vielleicht mal eine Tour, wo ich dann mal ein- oder zweimal umsteigen muss und bis zum Ende komme. Und natürlich gibt es die berüchtigte letzte Meile oft bei manchen Touren. Das ist auch so im Sprachgebrauch, wird oft zitiert. Es ist eben dann, wenn ich irgendwo stehe und dann erstmal nicht weiterkomme, ja. Aber ich habe festgestellt, dass es eigentlich, weil ich habe so viele Touren gemacht inzwischen, dass das gar nicht mehr so eine große Relevanz hat. Also ich habe im Sommer oft Touren mit dem Fahrrad überbrückt, also die letzte Meile. Und wenn wir jetzt eine Tour planen, eine anspruchsvollere Tour, wo wir dann wirklich in einem Tal rauskommen, wo nichts fährt, würde ich mir auch mal ein Taxi rufen und das dann, was mich zum nächstgrößeren Ort bringt, das ist auch mal legitim, sozusagen, wenn wirklich kein öffentliches Verkehrsmittel fährt. Wir haben in Bayern jetzt auch Regionen, wo so eine Art Ruf-Taxi-System installiert wird, wo du einen normalen Tarif bezahlst und die dann zum Beispiel an viele hundert Punkte, gibt's eine App, sind viele hundert Punkte ausgewählt, von denen du dir dann ein Fahrzeug zum nächstgrößeren Bahnhof zurückbestellen kannst.
Ja, das geht ja ganz gut, wenn du das alleine machst, ne? Und ich stelle mir gerade so die Frage, München, das ist jetzt nicht so ganz weit von den Bergen weg, bei gutem Wetter hast du gerade schon gesagt, da kann man sie auch sehen. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt ein bisschen weiter weg wohne? Also ich bin in Bochum jetzt hier, da sehe ich die Berge ganz selten. Und vielleicht sogar mit einer Familie oder so. Was würdest du jemandem empfehlen, der wirklich in Urlaub fährt? Der kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt mal eben eine Tagestour mit meinem kleinen Rucksack, sondern muss ja noch mehr mitnehmen. Würde das auch gehen? Oder wie würde das deiner Meinung nach aussehen können?
Natürlich, ich hab heute erst mit jemand gesprochen, der in Hamburg wohnt und zum Skitourengehen gerne nach Tirol fährt. Also wenn du in Bochum wohnst, jetzt in deinem Fall, dann machst du ja keine Tagestouren. Das heißt, du planst einen Urlaub, du planst mehrere Tage vor Ort. Und natürlich gibt es gute Möglichkeiten, die lange Strecke mit der Bahn zurückzulegen. Es gibt inzwischen zum Glück, erkennt man das touristische Potenzial auch. Es gibt in vielen Regionen Direktverbindungen. Es gibt jetzt neuerdings einen ICE, der von Hamburg bis zum Arlberg fährt. Also es gibt immer mehr Direktverbindungen. Du kommst nach Oberstdorf auch mit einer Fernverkehrsverbindung nach Berchtesgaden. Zwar nicht jede Stunde, aber es gibt die Möglichkeit, direkt anzureisen. Ansonsten muss man halt eben umsteigen in den Regionalzug, der einen dort stündlich hinbringt. Also das heißt, wenn du von weiter anreist, macht es auf alle Fälle Sinn, sich eine Gegend auszusuchen, die vor Ort ein super Mobilitätsangebot bietet, wo ich eine Gästekarte bekomme, wo ich dann vor Ort alles umsonst benutzen kann. Es bieten auch inzwischen immer mehr Regionen an. Dann brauche ich vor Ort auch kein Auto. Das heißt, ich kann dann vor Ort genau diese schönen Sachen machen. Ich kann den Bus nehmen, der mich zu einem Wanderparkplatz bringt. Ich kann dann eben auch, wenn es vor Ort möglich ist, eine Überschreitung machen. Das heißt, ich kann es dann in der Ecke, wo ich bin, sehr gut ausprobieren. Und klar, wenn ich Kinder habe, dann kann man auch gemeinsam als Familie reisen. Es ist halt immer die Frage, wie viel Gepäck nehme ich mit oder was brauche ich im Urlaub? Für Wanderurlauber, sage ich jetzt mal, ist das Gepäck überschaubar. Aber das ist auch wieder so eine individuelle Sache. Also es gibt Leute, die brauchen einfach unglaublich viel Gepäck. Die müssen ihr Auto vollladen und eine Dachkiste oben noch drauf und vielleicht noch einen Anhänger hinten dran. Erst dann sind sie so in einem Urlaubsmodus. Und ich kenne Leute, die absolut nur mit einem Rucksack unterwegs, für mehrere Wochen unterwegs sind. Also da liegt eben so ein, das ist nicht schwarz und weiß, da liegen ganz viele Grautöne dazwischen. Und das ist auch wieder so eine individuelle Sache, sage ich mal, wie man gerne verreist, weil man kriegt ja vor Ort auch viel. Also das heißt, man muss sich da vielleicht auch ein bisschen loslösen, dass man seinen halben Hausstand mitnimmt.
Ja, das ist richtig. Aber da hast du völlig recht. Also wenn man Auto fährt, dann neigt man dazu, das irgendwie voll zu machen, wenn man
natürlich
weiter, das merke ich an mir selber auch immer. Das stimmt schon. Jetzt hast du eine gewisse Reichweite, ne? Du bist im Alpenverein aktiv, ne? Ich habe jetzt in der letzten Panorama war von dir ein schöner Beitrag drin mit dieser Karte, wo man, ja, vielleicht magst du was dazu sagen, die war sehr eindrucksvoll, wie man praktisch die Alpen komplett, sieht aus wie eine U-Bahn-Karte von einer Stadt, nur auf die Alpen gelegt, kann man vielleicht sagen, oder?
Genau, das war auch die Idee dahinter. Also ich bin ja hauptberuflich Grafikdesigner und solche Netzpläne haben mich eigentlich schon immer interessiert. Also es ist eigentlich fast eine Wissenschaft für sich. Es gibt sogar ganze Bücher drüber, über diese Netzpläne, die auf der ganzen Welt sozusagen verbreitet sind. Also immer wenn du in eine fremde Stadt kommst und dort mit der U-Bahn unterwegs bist oder so, dann wirst du irgendwo diese Karten finden, die mal mehr detailreich sind, mal weniger detailreich. Also das ist fast eine Wissenschaft für sich, diese Netzpläne, weil die spiegeln ja nicht die tatsächliche die räumlichen Verhältnisse der Stadt wider, sondern sie geben sozusagen dir eine Vorstellung, wo sich etwas zentriert, wie weit solche Äste nach außen gehen. Und zum Beispiel, also eine der bekanntesten Netzpläne, die in der Zeit entwickelt wurden, als man überhaupt noch nicht so grafisch gedacht hat, ist in New York City gewesen. Also in Manhattan hat man einen der ersten großen, es ist bald 100 Jahre her, Netzpläne entwickelt, um den Leuten einfach eine Vorstellung zu geben. Weil bevor man angefangen hat, das grafisch umzusetzen, hat man einfach in einem Stadtplan eingemalt, wo die Linien sind. Und das hat man eben in den Bergen auch oft gemacht, wenn man solche Karten gezeigt hat, sofern sie es überhaupt gab. Also man hat einfach eine Karte genommen und hat dann Bahnlinien eingezeichnet und man hat Buslinien meistens sogar gar nicht erwähnt, sondern die Hauptbahnlinien. Wenn man das jetzt so nachmalt, dann sieht das einfach total krakelig aus. Das sieht dann einfach aus von München aus wie eine Spinne, die mehrere Beine nach unten hat, die sich dann irgendwo verlieren. Und das gibt den Leuten keine Vorstellung. Und die Idee hinter der Karte war, nämlich angelehnt eben an solche Netzpläne von Städten, dieses ganze Geflecht zu zeigen von Bussen und Bahnen und für den gesamten Alpenraum, also den Alpenraum jetzt, den Nordalpenraum, der sozusagen für München, aus München gedacht, oder die Städte, die im Süden liegen, interessant ist. Das ist auch Stuttgart, Augsburg, Ulm, München, wo ich sozusagen aus dem Norden her mit den Zügen ankomme und dann verdichtet er sich erstmal und verästelt sich immer feiner in diese Bergregionen. Und erst wenn man diese Karte mal sieht, kriegt man eine Vorstellung, dass so ein Netz überhaupt existiert. Ich habe mit Leuten gesprochen, für die sind öffentliche Verkehrsmittel gar nicht existent. Das heißt, sie bewegen sich sie haben vielleicht seit vielen Jahren überhaupt keinen Bus und keine Bahn mehr benutzt. Sie wissen gar nicht, dass es so ein Netz gibt, sondern grundsätzlich ist dann die Einstellung, es fährt sowieso nichts, also fahre ich mit dem Auto. Und da war die Idee, einfach das sichtbar zu machen. Und es war eine riesen Recherchearbeit für mich auch und viele eigene Erfahrungen rein. Und das dann auch noch in eine grafische Form zu packen, die irgendwie handlich ist. Das heißt, dass ich einfach auch noch Berggipfel zeigen kann. Das heißt, ich habe Ziele eingezeigt, die für Bergsteiger oder für Wanderer und für Skitourengänger gleichermaßen interessant sind. Es gibt eine Sommerkarte und eine Winterkarte. Ja, und aufgrund so dieser Karten kann man dann eben auch Ideen entwickeln, wo man gerne hinfahren würde. Oder man entwickelt Ideen für Überschreitungen und Durchquerungen, wenn man eben feststellt, okay, da komme ich von der einen Seite hin, ich komme von der anderen Seite hin. Gibt es denn eine Möglichkeit, diese beiden Punkte auch zu verbinden?
Wo kann man die Karte sehen, wenn man jetzt nicht zufälligerweise das Panorama-Magazin in der Hand hat? Wo kann man die finden?
Die Karte ist auf der Webseite vom Deutschen Alpenverein für alle zugänglich. Also vom Hauptverband, vom Deutschen Alpenverein, gibt es eben auf der Webseite den Bereich Natur und da gibt es wiederum den Bereich Mobilität und dort findet man die Karte.
Also,
sie ist leider noch nicht interaktiv. Also ich würde mir für die Zukunft, könnte ich mir viele Dinge mit so einer Karte vorstellen, dass sie interaktiv wird, dass ich reinklicken kann in die einzelnen Haltestellen und mir dann weitere Informationen gegeben werden. Also da ist noch viel Luft nach oben. Es war jetzt mal ein erster Schritt, überhaupt dieses Netz aus der Unsichtbarkeit an die Ebene, an die Oberfläche zu bringen. Und jetzt wird sich mal zeigen in den nächsten Jahren, was ich damit noch anstellen werde.
Ja, es ist auch sehr intuitiv, muss ich sagen. Ne? Also wenn man so ein paar Orte kennt man ja in den Alpen, so auch aus Bochum. Und wenn man, dann schaut man sich den Ort an, den man kennt und dann so spaßeshalber, wie komme ich denn jetzt da hin? Und das ist eigentlich schon ziemlich gut alles erschlossen. Ne? Klar, da hat man mal Busverbindungen, Bahnverbindungen, aber im Prinzip kommt man tatsächlich fast überall hin. Also es ist auch sehr einfach zu lesen. Ne?
Genau, das war der Hintergrund. Dass man muss es einfach machen. Es ist immer noch so, dass es ein großes Geflecht ist. Also besser wäre es, man würde einzelne Teile nehmen und sich die dann nochmal im Detail mit allen möglichen Haltestellen nochmal ausarbeiten. Das würde vielleicht auch irgendwann gehen, wenn das mal interaktiv wird. Wenn du je weiter du reinzoomst, desto mehr Informationen spiegelt dir die Karte dann. Also das ist jetzt nur noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ich finde, da muss die Reise hingehen. Dass man den Leuten eine Vorstellung gibt, wo was fährt. Also stell dir vor, du kommst nach New York City und es gäbe so einen Plan nicht.
Oh yeah.
Du wüsstest nicht, wo du hinfahren sollst. Du würdest keine Vorstellung haben von der Stadt.
Ja.
Genauso ist es mit den Alpen auch. Du möchtest ohne Auto unterwegs sein. Wohin sollst du fahren? Wie sollst du fahren? Was existiert überhaupt? Das heißt, diese Informationen sind essentiell, um überhaupt die Leute mal überhaupt zu motivieren, über ihre Mobilität nachzudenken.
Mhm.
Und
ja, ich glaube, so eine Karte hat noch mehr Potenzial, weil wenn ich mir die Karte jetzt anschaue, man hat verschiedene Dörfer, Gemeinden, Urlaubsgebiete, die jetzt vielleicht nicht so an erster Stelle stehen, wenn man so an Urlaub in Bergen denkt oder sowas, aber die vielleicht ganz strategisch günstig liegen, wenn man Touren starten möchte oder sowas. Da kommt mir so in den Kopf, da ist ja auch Potenzial da, dass man sagt, okay, jetzt die Gemeinden oder Orte, dass die sich dann mit dem ÖPNV vielleicht mal zusammentun und sagen, guck mal, wie kann man das denn jetzt noch ein bisschen besser machen, dass die Erreichbarkeit noch besser wird, weil wenn man sich die Tourismusorte anschaut, die haben ja das Problem, dass ganz viel Tourismus hat ja so ein bisschen, naja, nicht den besten Ruf auf Ökologie und so, ne? Wenn man dann sagt, hör mal, wenn du hier in der Karte erscheinst, ne, dann kannst du zum Beispiel den Touristen, den Gästen schon mal ein besseres Gewissen bei der Anreise und bei der Abreise machen. Vielleicht ist das dann tatsächlich sogar ein Wettbewerbsvorteil für die. Ist das ein Gedankengang, den ihr auch habt? Oder seht ihr, dass sowas tatsächlich passiert? Dass so Gemeinden sagen, ach Mensch, da kann man noch ein bisschen mehr rausmachen.
Also es gibt eine ganz tolle Initiative, das sind die Bergsteigerdörfer. Das wurde vor 20 Jahren, glaube ich. Ich muss nochmal nachschauen. Also vor einigen Jahren wurde es ins Leben gerufen. Das sind Orte in den Alpen, also im ganzen Alpenraum. Das geht sozusagen von der Österreich, Schweiz, ich glaube Slowenien ist jetzt mit dabei, Italien. Das sind Orte, die sich ihren ursprünglichen Charakter ein bisschen erhalten haben. Das heißt, die auch grundsätzlich mal von der optischen Wirkung nicht zugebaut wurden, sondern die einen Kirchturm haben, die noch recht ursprüngliche Häuser haben und die als Ort extrem Wert legen auf Nachhaltigkeit. Also, dass es vor Ort eben ein gewisses Angebot gibt. Es gibt Wirtshäuser, es gibt Einkaufsmöglichkeiten. Und das ist eine tolle Initiative. Die haben sich zusammengeschlossen und vermarkten sich unter dem Namen Bergsteigerdörfer, wo man wunderbar Urlaub machen kann. Und genau diese Orte gilt es zu fördern, denn die werben eben auch damit mit einer nachhaltigen Anreise, mit möglichst einem schonenden Tourismus. Und es werden immer mehr Dörfer. Also natürlich könnte sich jetzt ein Ort wie Ischgl, würde sich schwer tun mit dem Begriff Bergsteigerdorf, weil der einfach so zugebaut ist, dass man die Kirchturm gar nicht mehr sieht fast.
Haben die einen?
Also die haben tatsächlich einen, aber der Ort ist einfach Es ist natürlich auch sehr eng dort im Tal, aber den erkennst du fast nicht mehr. Aber wenn man ein paar Orte weiterfährt, ist es dann auf einmal wieder sehr ursprünglich. Es liegt sehr nah beieinander in den Alpen auch. Also solche Initiativen sind wirklich super. Und da gibt es einen ganzen Katalog, so einen Urlaubskatalog, wo sich jedes Dorf vorstellt. Den gibt es auch wirklich gedruckt, diesen Katalog. Ist ganz toll. Und dann gibt es eben rund um diese Dörfer gibt es Tourenmöglichkeiten im Sommer und im Winter. Und wer eben so eine etwas naturnahere oder eine bergverträglichere Urlaubsmöglichkeit sucht, der ist da eigentlich ziemlich gut aufgehoben. Und auch diese Orte müssen daran arbeiten, dass sie noch besser erreichbar sind. Also gerade in Bayern, wir haben jetzt, glaube ich, aktuell 4 Bergsteigerdörfer, hapert es zum Teil noch mit dem Anschluss, ja. Da ist halt dann, fährt halt morgens mal ein Bus, mittags einer, abends einer, aber es reicht nicht aus. Aber erst durch den Zusammenschluss mehrerer Dörfer kommt dann auch genug Schub und genug Druck, um diese Verkehrsmittel auszubauen. Weil es ist ein schwieriges Geschäft. Also ich bin jetzt nicht in der Politik, aber was man so hört, neue Buslinien, also neue Bahnlinien überhaupt zu bauen, das ist ein Projekt, das geht über Jahrzehnte. Also neue Bahnlinien werden in den nächsten Jahren sicherlich nicht eröffnet, dass man in die Täler noch weiter hinterfährt.
Gut, jetzt sind wir ja 2050 im
Naja,
Titel hier.
genau.
Also da haben wir ein bisschen Zeit, haben wir ja.
Ja,
Und
haben wir noch ein bisschen Zeit, aber
ja.
20 Jahre sind oder 30 Jahre jetzt sind selbst für solche Projekte, glaube ich, recht kurz bemessen. Also, aber was man machen kann, ist, die Bahnlinien sind nun mal da, die reichen auch zum Teil recht weit rein. Die muss man stärken, die muss man ausbauen, dass sie sozusagen dichtere Takte ermöglichen. Und dann muss man einfach vor Ort die Bussysteme ausbauen, diese Netze noch viel dichter stricken, häufiger takten. Eigentlich an jedem Zug muss ein Bus. Das macht die Schweiz vorbildlich. In der Schweiz kann ich wirklich, da weiß ich, wenn ich dort ankomme an dem Bahnhof und dort reichen ja die Bahnen wirklich sehr, sehr weit in die Berge rein, da steht immer ein Bus, der mich wirklich ins allerletzte Dorf bringt. Das ist Schweizer Nationalheiligtum. Und da haben die auch Jahrzehnte dran gearbeitet. Die haben sehr, sehr viel Geld dort reingesteckt. Und natürlich wird die Schweiz gerne zitiert als vorbildliches Öffi-Land. Aber die geben halt eigentlich den Maßstab vor, nachdem man, also wenn ich jetzt sagen würde, ich schaue in die Zukunft bei uns in Bayern, in Deutschland, dann muss ich eigentlich nur in die Schweiz rüber gucken. Dann muss ich sagen, wenn wir 2050 so weit wären, wie wir jetzt in der Schweiz schon sind, dann wäre das schon ein riesiger Schritt.
Ja.
Da kann man nur hoffen, dass die Verantwortlichen bis dahin auch die Weichen, also so schön gesprochen, die Weichen entsprechend stellen. Weil die Schweiz macht es seit vielen Jahrzehnten so. Und das ist einfach auch eine politische Entscheidung gewesen, dass man gesagt hat, das Geld, das wir zur Verfügung haben, stecken wir nicht ständig in neue Straßen und Autobahnen, sondern wir bauen die Infrastruktur aus, die es jedem ermöglicht, mobil zu sein, eben ohne eigenes Auto. Und jetzt profitieren sie eigentlich genau von diesem Engagement. Und das ist toll zu sehen. Und da wird man natürlich neidisch, wenn man hier ist.
Das
Also,
ist wahr. Also die Deutsche Bahn, die ist ja nun nicht dafür bekannt, sonderlich pünktlich zu sein. Und ich habe es am eigenen Leib auch mal erfahren. Da wollte ich tatsächlich einen Mietwagen nehmen. Den gab es dann aus irgendeinem Grund nicht. Aber ich musste zu einem Termin. Und der war ein bisschen weiter weg. Und der war tatsächlich in Interlaken. Und ich war in Zürich. Ja, also es war ein bisschen weiter weg. Und ich musste aber dahin. Und da habe ich gesagt, okay, kein Auto. Wie kommst du jetzt dahin? Und dann habe ich nur, ich dachte so, die Schweizer Bahn, die hat ja so einen guten Ruf, die sind so pünktlich und die sind so gut. Ich denke, jetzt probierst du das mal aus. Und dann habe ich mir diese App da runtergeladen, bin in den Zug gestiegen, der dann 5 Minuten später kam und losfuhr. Und dann musste ich einmal umsteigen in Basel. So, mit den Zugerfahrungen in Deutschland habe ich dann natürlich in der App geguckt, okay, wann ist der Umsteigezug? Der 5 Minuten später, nachdem mein Zug angekommen ist, abfahren sollen. Also instinktiv schon mal gleich den nächsten gesucht, ja. Natürlich davon ausgeht, das
Klar.
klappt selbstverständlich nicht. Und dann kam das Aha-Erlebnis, in Basel eingefahren, ausgestiegen aus dem Zug. auf der anderen Seite wartete der andere Zug auf demselben Bahnsteig und das hat prima geklappt und das hat wiederholt prima geklappt. Ja? Mhm. Und das hat eine kleine erzieherische Wirkung gehabt, das muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu als, sage ich mal, nur einmal pünktlich fahren. Da gehört natürlich eine große Infrastruktur, die haben sich da natürlich Gedanken gemacht, wie kriegt man das genau hin?
Also der Vergleich ist nicht ganz fair. Also wir sind ein viel größeres Land und wir haben einfach eine jahrzehntelang kaputt gesparte Bahninfrastruktur und das Schienennetz wurde ja seit der Bahnreform 1994 nicht ausgebaut bei uns, sondern es wurde massiv reduziert. Also wir haben jetzt viel weniger Schienenkilometer als 1994, obwohl wir viel mehr das politische Ziel, das ausgegebene Ziel ist, die Passagierzahlen zu verdoppeln. Also, aber man auf den gleichen Gleisen, das kann nicht funktionieren. Das heißt, man muss ausbauen und eben solche Ausbauprojekte stoßen zum Teil auch wieder auf Widerstand der lokalen Bevölkerung. Das heißt, große Infrastrukturprojekte bei uns, ob das jetzt Flughäfen sind oder alles mögliche, man kennt es ja, sind immer schwerer durchzusetzen. Das heißt, man müsste jetzt einen ganz großen Schritt gehen und die Bahninfrastruktur so massiv ausbauen, dass es ganz viele eingleisige Strecken zu zweigleisigen werden, dann könnte man dichtere Takte fahren, dann wäre das Netz auch stabiler. Diese Verspätungen kommen ja nicht daher, weil man einfach keine Lust hat, irgendwie pünktlich zu fahren, sondern weil die Infrastruktur es nicht zulässt. Und das ist leider Gottes wirklich ein Versäumnis gewesen. Deutschland hat einfach jahrzehntelang nur aufs Auto gesetzt und die Bahn sehr, sehr vernachlässigt. Und die Schweiz ist ein viel kleineres Land, aber man muss im Gegensatz auch wieder sagen, sie haben dafür sehr anspruchsvolle Topografie, also sie haben sehr viele Berge und schaffen es dort auch, einen wahnsinnig guten Service zu bieten. Wir haben ja viele flache Regionen in Deutschland, wo man eigentlich sagen müsste, da ist es ja ein leichtes, pünktlich zu fahren, wenn die Infrastruktur passt. Also man kann es immer so ein bisschen hin und her schieben, aber also ich fahre gerne in die Schweiz, es ist halt klar, ich bewege mich dann, ich gehe da auch sehr gerne Bergsteigen im Sommer und im Winter gleichermaßen. Das ist einfach das ist ein Quantensprung, wenn man da unterwegs ist. Das ist alles so smart gelöst. Das hat auch einen Look irgendwie alles. Also es hat alles einen einheitlichen Look. Die Busse schauen alle gleich aus. Das ist ja eine nationale Gesellschaft. Die haben ein durchgehendes Branding. Das sind einfach so kleine Details, die einfach schon diese Wertschätzung widerspiegeln. Und die Bahn und die Busse dort haben in der Wahrnehmung auch der Bevölkerung einen viel höheren Stellenwert als bei uns. Also auch die Deutsche Bahn ist vom Image oder auch andere Bahngesellschaften in Deutschland haben einfach sozusagen nicht das beste Image. Aber sie leiden natürlich auch unter der fehlenden Infrastruktur. Also sie können oft gar nichts dafür. Man kann sich noch so viel Mühe geben, wenn die Infrastruktur marode ist, dann fällt es immer wieder auf den Betreiber zurück. Also das ist auch so eine Sache, das geht immer ein bisschen hin und her.
Ja, da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Ne? Also wenn wir jetzt so darüber sprechen, dann sehe ich auch klar, man kann ja nicht überall doppelgleisig fahren und so weiter. Das wird natürlich auch schwierig. Aber wir haben natürlich ein sehr gut ausgebautes Straßennetz jetzt schon. Ne? Ich meine, man kann darüber schimpfen, aber es ist ja nun mal da. Ne? Warum setzt man nicht einfach irgendwelche Verkehrsmittel auf die Straße, die dann vielleicht mit grüner Energie fahren, mit Wasserstoff, mit Elektro oder sowas und lassen damit Busse oder irgendwelche Sammeltaxis automatisch, autonom irgendwo hinfahren auf einer priorisierten Spur oder sowas? Dann braucht man keine neue Infrastruktur bauen, jedenfalls nicht so viel und hat trotzdem vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität als mit einer Bahn.
Ich denke, man muss es halt irgendwie in Zukunft ein bisschen vernetzen. Aber also ein Fakt ist, je mehr Straßen ich baue, desto mehr Verkehr erzeuge ich. Also das ist einfach vielfach belegt, dass überall dort, ob das jetzt im ländlichen Raum eine kleine Umgehungsstraße ist, ob das eine Autobahnspur ist. Das heißt, wenn ich die Straßen mal weiter ausbaue, werde ich immer mehr Individualverkehr erzeugen, der dann irgendwann im Stau steht oder sich an irgendwelchen neuralgischen Punkten sozusagen sammelt. Die Straßen sind da, klar, die wird man auch nicht mehr zurückbauen, aber man müsste mal irgendwann anfangen zu sagen, okay, wie viele Straßen wollen wir noch haben in diesem Land? Brauche ich überall eine Umgehungsstraße? Muss die Autobahn, die hier in die A8, berühmtes Beispiel, die sozusagen eine der Hauptroute südlich von München ist, die jetzt von 4 Spuren auf 6 Spuren ausgebaut wird, jetzt ist der Standstreifen dazu, jetzt bin ich bei 8 Spuren. Jetzt diskutiert man schon, auf 10 Spuren auszubauen. Und es ist nicht weniger Verkehr geworden. Die Leute, die Staus sind immer länger geworden. Also das heißt, irgendwo ist es da im Prinzip so ein bisschen, muss ich mir überlegen, was ich in Zukunft möchte. Und natürlich ist es vielleicht toll in Zukunft, wenn autonome Shuttles fahren oder sowas. Aber wenn eine Straße frei ist, neigt der Mensch einfach dazu, sehr gerne auch individuell unterwegs zu sein.
Man muss dann den Fahrraum muss man natürlich dann priorisieren, dass man sagt, ja, so, die zwei Spuren hier rechts, da kannst du mit deinem Individualfahrzeug nicht fahren, da darfst du dann mit irgendwelchen Bussen oder so, die dann.
Also ich sehe es schon ein bisschen differenzierter. Also ich sehe halt beim ganzen Straßenverkehr auch noch viele andere Themen. Das ist der unglaubliche Lärm, der erzeugt wird, den ich im Gebirge auch sehr stark wahrnehme. Wenn ich jetzt aus meiner Bergsteigersicht wieder komme, also wenn ich in einem Tal bin und oben auf 2000 oder 3000 Meter manchmal bin und unten im Tal geht eine Durchgangsstraße durch, dann habe ich ein Rauschen dort oben in der Höhe, das sich nochmal vervielfältigt. Also das heißt, ich habe diesen generellen Lärmpegel, den der Verkehr erzeugt, weil überall gefahren wird, weil den habe ich überall, der begleitet mich. Ich muss sehr weit laufen inzwischen in den Alpen, bis ich mal in Regionen komme, wo es wirklich ruhig ist. Also das heißt, immer da, wo sich der Verkehr bündelt, auf manchen Achsen, die wichtig sind, habe ich eine extreme Belastung. Dazu kommt natürlich der ganze Abrieb von den Reifen. Ich habe das Mikroplastik. Also klar, wenn man sich jetzt in die Zukunft denkt und sagt, alles ist emissionsfrei, alles ist wunderbar leise, es surrt nur noch dahin, ist es sicherlich besser als jetzt. Aber ich glaube schon, dass wir von dem Gedanken wegkommen müssen, dass jeder Mensch bei uns automatisch, jeder Bürger in Deutschland automatisch ein Auto besitzt, das irgendwo abstellen muss und damit auch rumfahren kann. Das heißt, ich glaube, die Zukunft wird darin liegen, dass viele Leute bereit sind, auf ein eigenes Fahrzeug zu verzichten, sich gerne in Züge setzen, die wirklich lange Strecken schnell überwinden können und vor Ort dann wieder sich eine Mikromobilität aussuchen. Also das ist meine Vision, die ich habe. Ich möchte schnell zwischen großen Punkten hin und her kommen. Ich möchte auch einen guten Anschluss haben. Und wenn ich irgendwo ankomme, dann möchte ich eigentlich Angebote vorfinden, die mich sofort weiterbringen. Ob das ein Bus ist, ob das ein kleines Shuttle ist, ob das ein E-Bike ist, das ich mir schon mit meiner Fahrkarte gebucht habe und dann von mir aus 10 Kilometer in ein Tal hinterradeln kann, das wäre super. Also das heißt, für mich sind eigentlich Mobilitätsketten aus meiner Sicht heraus und aus meiner Erfahrung, wäre für mich das Wünschenswerte. Also das heißt, ich buche mir von meiner Haustür weg die Mobilitätskette bis zu meinem Endpunkt und denke gar nicht mehr so groß drüber nach, wie viele Stunden ich jetzt wo verbringe. Also in welchem Verkehrsmittel. Das ist dann noch individueller Geschmack, ob ich mich gerne in einen Bus reinsetze, ob ich gerne vorne auf die Straße rausschaue oder ob ich zur Seite beim Fenster rausschaue. Das ist dann auch noch ein bisschen so das individuelle Reiseerlebnis, das ich haben möchte. Ja,
ja, da ist man dann ja auch sehr flexibel und da gibt es ja auch verschiedene Angebote, die dann gemacht werden können in den Zügen. Ne? Ich erinnere mich, da gab es mal Zugmodelle, da gab es einen Ruhebereich, da gab es einen Entertainment-Bereich, einen Arbeitsbereich und so. Das kann man ja entsprechend attraktiv gestalten dann.
Aber Fakt ist natürlich, wir sind in Deutschland 83 Millionen Leute inzwischen, die alle sehr mobil sind. Wir haben vor kurzem gehört, wir haben bald 50 Millionen zugelassene Privatfahrzeuge, also PKWs. Dazu kommen noch 20 Millionen LKWs, Lieferwagen. Dann wären wir bei 70 Millionen. Das heißt, wenn ich jetzt alle Kinder und alle Leute, die keinen Führerschein habe oder die vielleicht auch schon nicht mehr fahren, weil sie älter sind, abziehe, heißt es, dass eigentlich jeder ein Auto hat. Also das heißt, wir haben bald ein 1:1-Verhältnis. Das heißt, wie viel Infrastruktur brauche ich dann, damit jeder sozusagen immer frei fahren kann? Wie viel Land muss ich noch versiegeln? Und da sehe ich schon auch irgendwie einen Auftrag in die Zukunft, dass man sagt, okay, Mobilität ist so eine Art Grundrecht wie Wohnen und wie alles. Es soll für alle möglich sein, aber es soll auch so schonend wie möglich vonstatten gehen. Und es sollen natürlich auch die Leute, die irgendwo wohnen, die sollen nicht leiden unter einer Mobilität, die ihnen von außen herangebracht wird. Das heißt, die Leute in den Städten leiden unter Mobilität, die Leute am Land leiden drunter, unter diesem irren Verkehr. Gleichzeitig erzeugen alle diesen Verkehr. Also wir sitzen ja alle in dem Boot sozusagen. Also wir regen uns auf über die Zustände, die wir eigentlich selber jeden Tag erzeugen.
Ja, das ist richtig, ja.
Und irgendwie muss man mal aus dieser Schleife rauskommen. Mhm. Jetzt in meinem Fall habe ich es mir leicht gemacht. Ich habe einfach vor 15 Jahren entschieden, ich habe kein Auto mehr. Das heißt, ich habe in meinem Kopf manche Sachen auch schon mal anders umgestellt. Das heißt, ich komme gar nicht mehr auf die Versuchung, von meiner Haustür jetzt einfach loszufahren oder zu sagen, boah, jetzt ist mir echt so anstrengend. Jetzt, ich muss mir immer eine Alternative suchen. Aber das war eine bewusste Entscheidung damals. Und das heißt eigentlich, dass alles gleichzeitig nebeneinander wird nicht funktionieren. Also das heißt, wir werden nicht 50 Millionen Elektroautos wunderbar fahren lassen können auf freien Straßen und dazu noch fährt alle halbe Stunde eine Bahn, sondern wir müssen auch die Ressourcen, die wir haben, entsprechend irgendwo einsetzen. Und da ist wiederum die Schweiz wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Es sind nur wenige Millionen Einwohner in der Schweiz, klar, aber wenn man das Modell überträgt, würde es auch in einem großen Land wie Deutschland, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ja. Ich glaube, es ist ein Wille, den wir formen müssen, ein politischer Wille auch, wo wir hinwollen in Zukunft und wie wir die Steuergelder in Zukunft einsetzen. Also ich bin froh, dass ich jetzt zumindest jetzt die sozusagen die Wahrnehmung ändert allmählich, weil wir vor 10 Jahren war ich mit so einem Thema, was ich jetzt hier gerne für mich behandle, war ich der totale Exot.
Ja, und jetzt kriegst du ja auch ein bisschen Reichweite, ne? Du bist ja auch unterwegs und wenn du sagst, ich gehe mit den Skischuhen in den Bahnhof und ab und zu sehe ich mal welche, dann spricht das ja auch dafür. Und es gibt so viele gute Gründe, die du jetzt auch angeführt hast. Ne? Und,
man darf sich jetzt nichts vormachen. Also ich, wenn man die Gesamtmenge der Menschen sieht, die jeden Tag unterwegs sind, dann sind Leute, die jetzt kein Auto haben oder die jetzt wie ich sozusagen fast zu 100% auf Automobilität verzichten, sind immer noch eine ganz, ganz kleine Menge an Menschen. Ja. Und es gibt dann viele in meinem Freundeskreis, die sowohl als auch mobil sind. Und dann gibt es eben Leute, die das Auto eben als Geschäftswagen betreiben. Es gibt ja in Deutschland auch riesige Firmenflotten, wo du dann auch noch den Sprit bezahlt bekommst, auch wenn du privat fährst. Das ist halt ein Bonus, den du hast. Dann, wenn du ist ja auch ein großes Steuersparmodell in Deutschland. Also es ist ein richtiges Geschäftsmodell. Das heißt, dort dann eine Bereitschaft zu erzeugen, mir noch ein extra Ticket zu kaufen, wenn vor meiner Tür das vollgetankte Auto steht. Das wird dann nochmal eine ganz andere Challenge, ja.
Das ist ein ganz anderer Reiz.
Ja, ja. Aber ich freue mich trotzdem, klar. Nur ich muss manchmal eben bewege mich dann auch in der Blase. Ich denke, das machen dann viele Leute. Aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man halt sehen, dass wir da noch ziemlich am Anfang stehen.
Mhm. Ja, also da ist noch ein Weg zu gehen, aber der Weg ist vorgezeichnet. Wir brauchen nur zum Nachbarn in die Schweiz gucken, da wissen wir, wo es hingehen könnte, ne?
Wir können jetzt auch schon viel mehr machen bei uns. Und ich muss auch sagen, dass der Ruf, den die öffentlichen Verkehrsmittel bei uns haben, ob es jetzt Fernzüge sind oder Regionalzüge oder Busse, der ist der Ruf ist viel schlechter als die Leistung. Mhm. Also als das, was ich tagtäglich sozusagen angeboten bekomme. Also es ist, wenn ich es runterbreche von den Kosten, immer noch viel attraktiver, wenn ich alle Kosten einrechne, die ich habe, wenn ich ein eigenes Auto betreibe, von Tanken über Wertverlust, über Anschaffungskosten, über Reparaturen und Umweltkosten noch gar nicht eingerechnet. Ja. Es sind Tickets, die ich habe, ich zahle ja nur, wenn ich fahre. Wenn ich nicht zahle, fahre ich nicht. Wenn ich nicht fahre, zahle ich nicht. Entschuldigung, jetzt habe ich einen guten Dreher drin gehabt. Das heißt, also da ist noch so viel Bewegung in diesem ganzen Thema drinnen. Ich habe festgestellt, dass einfach, ich habe von diesen vielen, vielen Touren, die ich gemacht habe in den letzten 15 Jahren, ist eigentlich keine einzige ausgefallen, weil die Öffis nicht funktioniert haben. Also kommt natürlich mal vor, dass das verspätet ist, dass wir mal umdisponieren mussten. Wir mussten auch mal in eine andere Region fahren, weil es kann immer mal sein, dass ein Baum über die Gleise fällt oder irgendwas mal ist. Es kann ja alles passieren, so wie Unfälle auch passieren auf der Straße. Aber dass ich sagen könnte, ich wäre jetzt nicht mobil, weil ich kein Auto mehr habe, das hat sich eigentlich genau das Gegenteil bewahrheitet. Für mich, ich habe das Gefühl, ich bin viel mobiler noch. Ich bin selbst als Person agiler. Ich gehe gerne mal eine Treppe rauf, ich gehe gerne aus dem Haus raus, ich gehe gerne die paar Meter zum Bahnhof, ich steige gerne Treppen rauf und runter mit meinem relativ leichten Gepäck, das ich habe. Also ich fühle mich freier, ich fühle mich agiler und irgendwie, ja, ich fühle mich insgesamt mobiler sogar, obwohl ich es nicht mehr vor der Haustür stehen habe. Ja. Das ist eine erstaunliche Erfahrung.
Aber das ist wirklich eine erstaunliche Erfahrung. Wir kommen ganz langsam zum Ende unseres Podcasts. Hast du einen Appell an unsere Hörer?
Ja, natürlich habe ich einen Appell.
Der ganze Futurecast ist schon ein Appell.
Genau, ich möchte natürlich, dass man, bevor man in einer Lethargie verharrt und sagt, das geht nicht, das ist zu kompliziert, das ist zu beschwerlich, dass man diese Sachen einfach mal ausprobiert, dass man versucht, positive Erfahrungen zu sammeln, neben der ganzen Thematik, die wir jetzt heute noch gar nicht angeschnitten haben, nämlich der Klimathematik, der Umweltthematik, dieser vielen positiven Effekte, die man erzeugt, wenn man weniger Verkehr produziert, wenn man einen anderen Verkehr produziert. Also das heißt, mein Appell ist einfach, raus aus seiner eigenen Blase, neue Sachen probieren und auf positiven Erfahrungen aufzubauen. Und ich kann nur sagen, eben, es funktioniert viel, viel besser, als es in den Köpfen vieler Leute verankert ist.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern für das Interesse und das Dabeisein. Vielen Dank auch an dich, Michael, dass du heute mein Gast warst. Michael Fitztum ist der Co-Autor des Buches Natürlich mit den Öffis, erschienen im Roter Berg Verlag. 232 Seiten für 24,90 € ist das zu haben. Mein Name ist Markus Nettelbeck. Bleibt gesund und gehabet euch wohl.